Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Negativ dekadente Jugendliche. Welche Subkultur ist damit gemeint? Fridays for Future auf keinen Fall, nicht dekadent. Rap-Fans auch nicht, die sehen wie Dekadenz des Rap ja wahrscheinlich eher positiv. Punks waren mit diesen Adjektiven negativ dekadent gemeint. Punks in der DDR. Das Wort kannte die Staatssicherheit wahrscheinlich auch erstmal nicht und beschrieb dann die Punk-Anti-Haltung eben als negativ dekadent. Jetzt ist es der Titel eines Buches, das ganz verschiedene Stimmen versammelt, die vom Punk in der DDR erzählen. Die Geschichte einer sowieso schon unerhörten Jugendbewegung, auch in anderen Teilen der Welt, aber dann auch noch in einem totalitären Staat. Herausgegeben haben es Anna Hahn und Frank Willmann, die selbst dabei waren damals. Und vor der Sendung habe ich mit Anna Hahn über negativ dekadent gesprochen. Ja, hallo, guten Tag. Danke für das Buch und schön, dass Sie Zeit haben, Frau Hahn.
Guten Tag, gerne.
Wann und wie ist Punk in die DDR gekommen?
Punk kam, wie fast überall auf der Welt, über die Musik in die DDR. Und zwar haben junge Menschen Radio gehört und außer in Dresden und näherer Umgebung, auch Tal des Ahnungslosen genannt, konnte man Radio empfangen. Und da gab es Sendungen, die Jugendliche in der DDR ganz genauso gehört haben wie ihre westdeutschen Nachbarn.
Wie die von John Peel zum Beispiel, die noch nicht mal deutsch waren, sondern von der BBC, ne?
Genau. Und den Zündfunk vom Bayerischen Rundfunk, das war eine Sendung, die auch sehr beliebt war in Thüringen gerade. Da gab es so einiges und das kam als allererstes an. Und dann haben sich die Jugendlichen im Osten gefragt, ja, wie sehen die denn aus, die so eine Musik spielen? Wie komme ich denn da an Material ran? Was ist denn das? Also das war eine ganz große Überraschung und Neugier natürlich auch, die dann junge Leute dazu getrieben hat, ihre Großmütter auf die Reise zu schicken nach Westdeutschland, nach Westberlin und mal Zeitschriften mitzubringen, Platten mitzubringen. Ja, sicher musste eine oder andere Großmutter dann auch mal in den Laden gehen und Boots kaufen. Das stelle ich mir alles sehr lustig vor, wie sowas ablief oder eine Platte von den Sex Pistols. Und dann wusste man, wie die aussehen, die Objekte der Begierde, und man hat sich das alles selbst gebastelt und gemacht, also Lederjacken vom Müll gesammelt, die Jacken beschriftet oder die T-Shirts zerrissen, und Sicherheitsnadeln gab es auch in der DDR, und so ging es los.
Und die Oma musste das machen, weil die Großmütter wahrscheinlich unverdächtiger hin und her reisen konnten DDR, das Regime einfach wusste, die kommen ja wahrscheinlich eh wieder zurück und hauen nicht ab.
Das waren die Einzigen, die reisen durften, genau. Aus der normalen Bevölkerung. Ja, genau, die Rentner.
Was ich interessant finde, ist, dass Breakdance war dann ein bisschen später, aber der war, schien, also weiß ich von Breakdancern aus der DDR, die dann, mit denen ich dann nach dem Mauerfall gesprochen habe, dass das wie gesellschaftlich akzeptiert war, dass so zentrale Filme wie Beat Street und Wildstyle im Kino sogar liefen. Also Hip-Hop oder ein Teil von Hip-Hop als emanzipative Jugendbewegung wurde nicht verhindert. Was war an Punk anders?
Das war früher. Da hatte man auch noch nicht so viel Kompromisse geschlossen mit Subkulturen aus dem westlichen Ausland. Und es war auch schmutziger, dreckiger und staatsfeindlicher insgesamt. Also Punk ist ja nur nichts, was irgendwie konform geht mit irgendwas. Und der anarchistische Gedanke und das großgemalte A war so ziemlich das Erste, was die Jugend in der DDR begeisterte. Und das konnte man als diktatorischer Staat ja nicht so richtig gutheißen. Das sah auch nicht hübsch aus, ne? So mal ein Käppi auf oder bunte Klamotten, kurze Hosen waren da nicht angesagt.
Wie hat sich dann die Punkszene entwickelt? Was hat sie gemacht?
Ja, da kann man mehrere Phasen unterscheiden. Das lief natürlich auch in den verschiedenen Regionen verschieden ab. Also es gab ein paar Ballungszentren, wozu natürlich Berlin, Ostberlin gehörte, Leipzig, Halle, Erfurt, Dresden. In Magdeburg gab es auch einige, die Stadt, aus der ich komme. Aber je nachdem, wo sich da Menschen zusammengefunden haben, die sagten ab heute, ich bin ein Punk, eine Punkerin, das hat sich eben unterschiedlich ausgeformt. Manchmal ist die Kunstszene sehr involviert gewesen, manchmal gar nicht. In vielen Städten, gerade in Thüringen, hat sich die junge Punkgemeinde in der Kirche verstecken können, beziehungsweise einen Unterschlupf gefunden. Es gab einen Pfarrer in Braunsdorf in Thüringen, der Walter Schilling. der hat schon die Hippies aufgenommen gehabt und hat eine offene Arbeit kreiert. Das war eine religiöse Arbeit, die sich an nicht-konfessionelle Jugendliche richtete. Mhm. Das heißt, Punk haben in der Kirche Konzerte geben können, spielen können, sich dort treffen können, auch mal nur einen Tee oder ihr Bier trinken. Und das war ein Schutzraum, mit dem es eigentlich losging, so ab 1979.
Mhm. Sie sagen das gerade, ne? Das finde ich immer so verblüffend. Das ist heute so völlig aus dem Blick geraten, dass Subkulturen tatsächlich Orte brauchten, ne? Also das war ja eben die noch nicht digitale Zeit. Und da waren eben lokale Szenen essentiell, um überhaupt zu wachsen, und brauchten dann eben tatsächlich einen Ort, eine Region und genauso eben auch Räume, ja, irgendwie, so wie sie dann Punk unter anderem bei der evangelischen Kirche gefunden hat. Wie hat die Stasi reagiert? Was hat die Stasi versucht, um Punk einzudämmen?
In der ersten Phase, als die erste Generation so ab 1979, 1980 auftauchte, es waren Vereinzelte, man muss ja immer davon ausgehen, dass nur eine ganz geringe Prozentzahl der Jugendlichen sich dann auch wirklich so geoutet hat im Äußeren, weil es ab sofort dann Stress gab. Also die allerersten Punks wurden in ihrer direkten Umgebung gemaßregelt. Das heißt, die Eltern, die Lehrmeister, die Direktoren an erweiterten Oberschulen, wo man das Abi machen konnte und so weiter, haben sehr hart reagiert. Ganz viele Jugendliche wurden dann sofort aus Schule und Lehre geschmissen. Und wer noch nicht volljährig war, wurde dann zur Umerziehung auch gern mal in einen Jugendwerkhof gesteckt. Das kommt Kinderknast gleich. Mhm. Also ganz furchtbar die Erfahrungen, die viele dort gemacht haben. Und wer schon 18 war, der konnte als junger Mann eingezogen werden zur Armee. Viele hat man versucht zur Ausreise zu bewegen. Also hat ihnen nahegestellt, ihr könnt in den Westen gehen, damit sie eben aus den Szenen rausgehen. Und wenn das alles nicht geklappt hat, dann hat man versucht, die jungen Menschen zu kriminalisieren. Heißt, man hat einen Grund gesucht, um sie ins Gefängnis zu stecken für eine Weile.
Ihr Buch ist, naja, sowas wie eine Oral History. Eigentlich sind es ja subjektive Texte zum Thema, die ganz unterschiedlich auch ganz, also es ist auch mal ein Gedicht, mal ist es eine, wie so eine Anekdote, mal in einem Dialekt geschrieben. Welche Facetten von Punk liefern diese Texte von diesen verschiedenen Menschen, die Sie da versammelt haben?
Ja, die Texte liefern eben genau diese Vielfalt, dass man sich sowohl kurz in einem Gedicht ausdrücken kann und das zeigen kann, was man empfindet oder woran man sich erinnert. Ist ja nicht alles unmittelbar in der Zeit entstanden. Oder man hat das eben reflektiert, hat sich später nochmal darüber Gedanken gemacht. Also ich habe ja sowohl zum Beispiel damals Konzerte organisiert, als auch betrunken einen Haufen Unfug mitveranstaltet und erlebt. Und das kann man ja so ganz, ganz verschieden dann auch ausdrücken, wenn man Lust hat, und wiedergeben. Oder wie Conny Schleime reflektiert, eben 20 Jahre später nochmal drüber nachzudenken, was hat Punk mit ihr gemacht oder woran ist er zerbrochen, was hat da nicht funktioniert.
Mhm. Wie war das für Sie, wenn man das so, also konzentriert, aber auch gleichzeitig ausufernd so eine Genese eines Musikgenres, einer Subkultur irgendwie in ein Buch bindet? Was haben Sie da erkannt an dieser Zeit, in der Sie ja selber auch dabei waren?
Das war Punk, habe ich wieder gefühlt und mich sehr gefreut. Also weil es ist einfach dieses Bauchgefühl, was sofort bei mir wieder kommt. Eine riesige Freude am frech, am anarchisch sein, am Nicht-Anerkennen von Autoritäten und einfach machen. Also dieses, sicher auch mit dem Leid, aber auch mit dieser Riesenfreude, mit diesem richtig guten Bauchgefühl, was dazugehört.
Ach, das ist schön, das zu hören. Ich bin total nostalgisch irgendwie für diese Zeit, in der es so, also, ne, so eine Subkultur gab, die so eine Kraft entwickelt hat und dann eben auch wirklich einen Ort hatte und Menschen, die sich begegnen. Vielen Dank, Anna Hahn, für dieses Buch und für das Gespräch.
Danke, freut mich.
Und in Berlin wird dieses Buch vorgestellt, Negativ Dekadent, beim Ventil Verlag in einer kleinen Lesung und Vorstellung.